Schönen guten Tag, Herr Krech.
Guten Tag.
Herr Krech, wie wahrscheinlich ist es, dass der Konflikt eskaliert?
Der Konflikt wird vermutlich militärisch nicht eskalieren. Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Und das sind aber eben, wenn man das mal auf russischer Seite sich anschaut, eben auch wirtschaftliche Gründe, politische Gründe und selbstverständlich auch militärische Gründe. Wenn wir versuchen würden, heute Russland zu klassifizieren, so ist es ein Schwellenland. Das gehört also zu den BRICS-Staaten, die 2009 gegründet wurden. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Das heißt, das sind Länder, die dritte Weltländer sind, aber auf dem Sprung sind oder in der Entwicklung, entwickelte Industriestaaten zu werden. Der Weg ist aber noch weit. Die haben aber die Option. Russland verspielt im Moment diesen Status eines Schwellenlandes, denn es setzt sich ja wohl möglich Sanktionen aus, die ihm jeglichen Zugriff auf westliche Technologien und so weiter unterbinden werden. Und die werden darunter sehr leiden. Das heißt, sie können zurückfallen in einen Status eines dritte Weltlandes. Und dritte Weltländer mit Atomwaffen, wie das die Russische Föderation heute ist, sind zwar in der Lage, einen großen Krieg zu führen, aber letztlich niemals ihn zu gewinnen. Und die werden ihn nicht losbrechen. Also so berechenbar sind sie auf jeden Fall.
Wie sind denn die militärischen Voraussetzungen?
Ja, also Russland hat nach wie vor sehr große Streitkräfte, obwohl die natürlich auch seit dem Ende des Kalten Krieges drastisch reduziert wurden. Wir haben also heute Streitkräfte mit 845.000 Mann, 2 Millionen Reservisten. Wehrpflicht 12 Monate. 2018 große Reformen eingeleitet worden, um also die Divisionen abzuschaffen, Brigaden zu bilden, damit die Streitkräfte beweglicher werden, die müssen kleiner werden, die müssen besser ausgerüstet werden. Russland hat immer noch 11 strategische Atom-U-Boote mit 16 Interkontinentalraketen. Ansonsten sind die Streitkräfte mäßig modern ausgerüstet, teilweise veraltet. Heute geht man nicht von der Größe der Streitkräfte aus, sondern eben von der Schlagkraft.
Aber im Gegensatz zur Ukraine natürlich hoffnungslos überlegen.
Ja, das ist natürlich keine Frage. Das ist keine Frage. Also die Ukraine hat auch nach wie vor zahlenmäßig große Streitkräfte mit 129.000 Mann. Aber diese Streitkräfte sind völlig unterfinanziert. Sie sind mit veralteter Waffentechnik aus der Zeit der Sowjetunion noch ausgerüstet. Eigentlich sollte bis 2011 die Wehrpflicht abgeschafft werden. Das ist aus Finanzproblemen nicht geschafft worden, ist verschoben worden auf 2017. Aber die Streitkräfte sind mäßig einsatzbereit. Die Ukraine hat sich bemüht, sich an internationalen Friedensoptionen zu beteiligen, etwa bei ISAF mit 26 Soldaten. Ja, also aber sie sind bemüht, sich zu reformieren, sind aber wirklich hoffnungslos unterlegen. Das ist keine Frage.
Sie haben ja die NATO als Vergleich auch zu den russischen Truppen genannt. Die NATO rüstet doch eigentlich ab, dachte ich.
Ja, natürlich rüstet die NATO ab, aber die NATO rüstet auch um. Die rüstet um zu einer Hightech-Armee. Also eine Hightech-Armee hat natürlich eine unglaublich größere Schlagkraft als normale konventionelle Streitkräfte. Die modernen Waffensysteme, die wir teilweise in der NATO haben oder sie einführen, sind denen der russischen Streitkräfte zumeist bei Weitem überlegen.
Jetzt hat Putin aber Truppen auf der Krim einmarschieren lassen. Ist das nicht schon ein kriegerischer Akt?
Also man muss den strategischen Hintergrund sehen. Die Russische Föderation fühlte sich sehr in die Enge gedrängt durch die, also strategisch gesehen in die Enge gedrängt durch die Entwicklung in der Ukraine. Russland hat heute noch 2 Auslandsstützpunkte. Die Sowjetunion hatte früher in der ganzen Welt welche. Ja, die heutige Russische Föderation hat ganze 2. Einer ist Tartus in Syrien, einmal Marinestützpunkt, und der zweite ist Sevastopol auf der Ukraine. Das sind die beiden Auslandsstützpunkte, die einzigen, die Russland noch hat. Verliert Russland Sevastopol, verliert sie auch Tartus und damit jegliche Möglichkeit, mit seiner Flotte, also mit Streitkräften präsent zu sein im Raum Schwarzes Meer und Mittelmeer. Das heißt, Russland wird in weiten Teilen auf dieser Erde nicht mehr militärisch präsent sein können. Und das war offensichtlich mit einer der ausschlaggebenden Gründe dafür, dass die Russische Föderation versucht hat, sich Sevastopol eben auf Dauer zu sichern und sich nicht in Abhängigkeiten einer neuen ukrainischen Regierung zu bringen, die ja möglicherweise hätte auch irgendwann versuchen können, dieses Truppenstationierungsabkommen zu beenden. Das ist also, wären extreme strategische Nachteile gewesen aus russischer Sicht. Eine, ja, im Grunde genommen militärische Bedeutungslosigkeit in dreiviertel der Gebiete auf unserer Erde.
Besteht nicht dann die Gefahr, dass nicht auch der Rest der Ukraine einverleibt werden könnte oder andere Länder, die eine russische Minderheit haben, was ja das ausschlaggebende Argument aus russischer Seite offiziell zumindest gewesen ist?
Ja, ich weiß es nicht, inwieweit die heutige russische Regierung da eben wirklich ganz berechenbar ist. Also ich will das nicht nicht beiseite schieben. Kann sein, dass darüber nachgedacht worden ist oder darüber nachgedacht wird. Nur sind die Nachteile für die Russische Föderation schon jetzt von der Besetzung der Krim und der Annektierung der Krim, was anderes ist es ja nicht, natürlich extrem. Und die liegen auf russischer Seite, nicht auf Seiten der EU oder der NATO perspektivisch. Denn wenn die Russische Föderation den Zugriff auf westliche Technik, Technologien verlieren, auch die Möglichkeiten, ihre Rohstoffe, Erdgas, Erdöl zu exportieren und damit die Wiesen einzunehmen, die sie brauchen für ihre Entwicklung und für den Konsum innerhalb der Russischen Föderation, werden sie kein BRICS-Staat mehr sein, sondern wirklich ein Land der dritten Welt werden, was sie so nie waren. Ja, mit einem Bein, aber nicht mit beiden. Die werden durch diese Entwicklung wirklich herabgedrückt. Und es ist fraglich, ob Putin und seine Anhänger dann die Unterstützung noch weiter haben werden, der Oligarchen, der Wirtschaft, der Börsen, der Banken, ja, also der politischen Eliten des Mittelstandes. Die werden dann nicht mehr in den Westen reisen können, um ihr Geld zu verprassen. Sie müssen dann auf die Krim fahren, mit all dem, was damit verbunden ist. Und die werden sehr viel weniger Geld verdienen. Ja, und sie werden vor allem die Möglichkeiten verlieren, ihre Industrie endlich zu modernisieren, sich zu entwickeln, auf ein normales Niveau zu bringen. Russland ist heute abhängig zu 80% von seinen Rohstoffexporten, hat keine eigene Industrie, die in irgendeinem Gebiet weltmarktfähig wäre. Das gibt es nicht in der Russischen Föderation. Das haben sie bisher immer noch nicht geschafft. Und wenn sie die Exportmöglichkeit aufs Spiel setzen, Erdöl, Erdgas, indem sie etwa die Erdgaslieferung drosseln oder ähnliches, die EU kann schnell reagieren. Wir brauchen 2 bis 3 Jahre, um eine Pipeline zu bauen, die aserbaidschanisches, iranisches Erdgas über die Türkei in die Europäische Union, das wird auch jetzt gebaut werden, ist schon lange geplant. Ja, das ist eben auch sehr nachteilig für die Russische Föderation, um dann fast völlig unabhängig zu sein von den Erdgasimporten aus Russland. Wer wird dann hier Erdgas kaufen? Das könnte China sein, aber China musste angeschlossen werden über neu zu bauende Pipelines. Das kostet Milliarden und dauert Jahre. Für Russland viel länger als für uns. Ja, wir haben das schon Jahre vorbereitet. Also man könnte diese Zeit, die wir jetzt haben, als kleine Eiszeit charakterisieren, wobei die Nachteile, denke ich, allein auf russischer Seite liegen.
Also sind kriegerische Einsätze, kriegerische Auseinandersetzungen also de facto durch wirtschaftliche Elemente schon eher ausgeschlossen?
Ja, also aus westlicher Sicht gibt es dazu weder eine Notwendigkeit, noch gibt es dazu Überlegungen, sowas umzusetzen. Die wirtschaftlichen Sanktionen werden sehr, sehr wirksam sein und die Russische Föderation sehr hart treffen, die politischen Sanktionen auch. Klar, Russland wird sich wehren, die werden sich mit dem Unsicherheitsrat querlegen. Ja, bei vielen Fragen, wo es eben auch Interessen der NATO oder der EU gibt. Vielleicht in Syrien sowieso, aber eben auch bei anderen Konflikten. Und darunter werden insbesondere natürlich die Beteiligten, die Betroffenen in solchen Ländern, in denen solche Konflikte stattfinden, schwer zu leiden haben. Das ist nicht gut für die Welt, das ist schlimm. Aber die diesen Konflikt letztlich auf keinen Fall gewinnen werden, das ist die Russische Föderation.
Mit Hans Krech habe ich über die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation im Krim-Konflikt gesprochen. Er ist Geschäftsführer und Forumsleiter für internationale Sicherheit an der Forschungsakademie der Bundeswehr. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Krech.